Es geht schon ein wenig mehr in Pandemiezeiten, jetzt im Mai 2021. Gerade im Norden, in Schleswig-Holstein, an Nord- und Ostsee und natürlich auch in einer Stadt, die historisch als Hanseperle oder auch Königin der Hanse bekannt wurde. Acoustic Dreams, Hörträume aus einer Stadt, die ich im letzten September besucht habe und schlicht anziehend fand. Eine Stadt, die sich nicht an ein bis zwei Tagen komplett erkunden lässt, aber so attraktiv ist, dass ich auf jeden Fall wieder hin möchte. HL ist das Autokennzeichen, Deutsches Reiseradio und Podcast 169 mit Rüdiger Edelmann über zumindest einige Attraktionen von Lübeck. Ich bin ehrlich, auch bei mir war es nicht ein Tag, sondern zweieinhalb und im Nachhinein hätten es gerne auch drei bis vier Tage sein können und müssen, um sich mir Lübeck gewissermaßen als Gesamtkunstwerk zu erschließen. Immerhin, ich habe eine Menge gesehen, teilweise intensiv, teilweise flüchtig, aber wenigstens so viel, dass ich der festen Überzeugung bin, dort mindestens noch einmal hinzuwollen. Das Eingangstor zu Lübeck ist im wahrsten Sinn des Wortes das Tor, das einst die Rückseite des 50-Markscheins zierte.
Wir hatten, wie viele andere Städte auch, natürlich Tore an allen vier Eingängen zur Altstadt. Es sind nur noch zwei Tore da, das Burgtor und das Holstentor. Wir sind sehr stolz darauf, dass es noch da ist. Und wir haben auch großes Glück, dass es noch da ist. Denn es sollte bereits abgerissen werden im 19. Jahrhundert für den Bau der Eisenbahn. Und mit nur einer Stimme Mehrheit hat man sich damals in der Lübecker Bürgerschaft im Senat für den Erhalt des Holstentors ausgesprochen. Da sind wir ganz glücklich, dass das so geschehen ist, dass das Holstentor noch steht. Und es ist einfach ein spannender Ort, der die Stadtgeschichte Lübecks eben nochmal vor Augen führt.
Und schon beim ersten Treffen was dazugelernt. Barbara Schwarz ist Marketingchefin von Lübeck Tourismus und hatte sich bereit erklärt, quasi die Einführungsvorlesung zu halten. Und die begann in unmittelbarer Nachbarschaft des Holstentors. Eigentlich kennt jeder das Tor, das Marzipan und weiß irgendwas Nebulöses über die Hanse. Und ich hatte mir vorgenommen, etwas Licht in den Nebel zu bringen. Für mich und natürlich für alle Podcast-Zuhörenden. Was also muss ich gesehen haben, liebe Barbara Schwarz?
Ganz einfach ist es natürlich nicht, innerhalb eines Tages eine Stadt für sich zu erschließen. Aber die Kolleginnen werden mit Sicherheit einmal den Fokus auf das Thema Kultur, unsere Kirchen, auf das Thema Hanse und auch auf das Thema Wasser lenken. Und da gibt es verschiedentlich Möglichkeiten, sich dem Thema zu nähern. Von hier aus ist es ja wirklich nur ein Katzensprung einmal zum Holstentor, unserem Eingangsportal zur Altstadt. Und ein Stückchen weiter oben, den kleinen Altstadthügel raufgelaufen, ist man dann schon am Markt. Und da hat man mit St. Marien und dem Rathaus schon zwei imposante Gebäudekomplexe vor sich. Und wenn man sich da mal umschaut und in St. Marien reingeht, und auch ins Rathaus reinschaut, dann hat man schon ein Gefühl dafür ein bisschen, was die Geschichte dieser Stadt ausmacht. Wir haben das Thema Hanse, ein wichtiges Thema über Jahrhunderte, das man sich in Lübeck auf verschiedenste Weise anschauen kann. Das Europäische Hanse-Museum ist da in erster Linie zu nennen. Ein interaktives Haus, das seit 5 Jahren besteht, das auf jeden Fall sich lohnt zu besuchen. Aber es sind eben auch die kleinen Momente, in denen man sehen kann, wie hat Hanse funktioniert? Es sind die Kaufleutehäuser, es ist das Seefahrerviertel um St. Jakobi, wo eben auch eine Vernetzung zum Thema Hanse und Wasser zu sehen ist. Und Wasser, das ist der letzte Punkt. Lübeck ist ja komplett von Wasser umschlossen. Wir empfehlen immer, sich das Altstadtensemble auch vom Wasser aus anzuschauen. Entweder mit einem ganz normalen Ausflugsboot oder indem man sich ein Kanu oder auch ein E-Boot leiht und selbst aktiv wird.
Auf jeden Fall muss man seine Füße bewegen, denn Auto und Lübecker Altstadt schließen sich weitgehend aus. Es gibt kaum Parkplätze und es macht auch keinen Sinn, von Attraktion zu fahren. Dafür sind die Entfernungen wieder zu gering. Hinter der Touristinfo am Holstentor gibt es ein Parkhaus und von dort ist man nach ein paar Schritten schon an der Ubertrave. Bevor ich sie überquere, besuche ich gleich mal den Lieblingsplatz von Barbara Schwarz.
Also wirklich ein Lieblingsplatz ist der Malerwinkel, gerade weil man dort eben noch die im Wind flatternde Wäsche sehen kann. Dort gibt es keine Keller in den Häusern und man kann dort nicht hängen und die Wäsche nicht trocknen und man darf dort mit einer Genehmigung der Stadt tatsächlich seine Wäsche draußen raushängen und genauso wie die Wäsche dort im Wind flattert, sitzen eben viele Menschen, die dort wohnen, abends mit ihren Stühlen und Tischen draußen vor der Tür und es ist einfach ein sehr entspanntes Ambiente. Die Musikhochschule ist um die Ecke, man hört dort aus den Fenstern junge Studierende proben. Man hat manchmal Tango-Vorstellungen unten ganz spontan an der Brücke. Also es ist einfach ein Ort, der sehr viel lebt, aber auch sehr gelassen und geruhsam ist.
Und er bietet zumindest den Blick über die Trave auf einen Teil der Skyline Lübecks. Die Stadt der sieben Türme, vier davon hat man unmittelbar im Blick. Und dieses Gesamtensemble ist auch einer der Gründe, warum die Altstadtinsel zum Welterbe wurde. Neben der Hanse natürlich, sagt Stadtplaner und Welterbebeauftragter Alexander Matzka.
Für Lübeck speziell lässt sich natürlich sagen, dass das Fundament so ein bisschen die Hansezeit schließlich ist. Und man es geschafft hat, dieses Fundament in die heutige Zeit fortzuentwickeln, positiv fortzuentwickeln. Das heißt, man hat in Lübeck immer noch den historischen Stadtgrundriss, also sprich die kleinen Gassen, die kleinen Straßen, im Prinzip tatsächlich den alten Stadtgrundriss, hat dazu die sieben Türme, Stadtbild aus einer vorangegangenen Zeit und das ziemlich gut erhalten, im Krieg partiell zerstört, aber zumindest auch im Stadtgrundriss in weiten Teilen weiterentwickelt. Und im Prinzip ist das, was, glaube ich, Lübeck ausmacht, dieses gesamte Stadtbild mit den sieben Kirchtürmen, was, glaube ich, sehr selten ist und damit auch bewahrenswert ist. Ja.
Er gibt mir für den Gang durch die Stadt auch einen wichtigen Tipp. Es gehe in Lübeck wie beim Welterbe nicht darum, Sehenswürdigkeiten abzuhaken.
Insofern müssen Sie sich dann auch ein Stück weit treiben lassen. Also Sie müssen sich schon durch die Straßen und Gassen bewegen und vor allen Dingen auch in die Höfe begeben, in die Gänge begeben, um das dann zu sehen. Also es ist nicht wie was beispielsweise aus Trier oder Dresden kennt, wo das dann ein Baudenkmal ist, was letztendlich den UNESCO-Welterbe-Ausschlag gegeben hat, sondern es ist die Gesamtstadt. Und die Gesamtstadt müssen Sie sich so sukzessive erschließen. Also wir sagen jetzt nicht, gehen Sie dorthin oder nehmen Sie die Route oder die Route. Es ist letztendlich die gesamte Stadt, die Sie erleben dürfen. Und was natürlich Lübeck speziell ebenso ist, ist die Sicht, also die Wahrnehmung des Welterbes. Sie können ringsherum den Kanal in der Stadt graben. Also es ist wie so eine Walnuss, die im Wasser liegt. Und Sie können im Prinzip einmal um die Stadt herumgehen und können Sie sozusagen von all diesen Punkten in ihrer Gänze, in ihrer Silhouette mit den sieben Kirchtürmen erleben.
Für ganz außenrum fehlt mir irgendwie die Zeit und auch die Bootstour habe ich mal gestrichen. Jetzt nähere ich mich erstmal über Quere die Ubertrave auf einem Fußgängersteg und werde freundlichst und überraschend akustisch begrüßt.
Du siehst gut aus heute.
Danke, denke ich mir und versuche herauszufinden, woher dieses akustische Kompliment denn kommt.
In echt mag ich dich am liebsten.
Es kann nur einen geben, würde der Highlander sagen. Ich frage mich, was es mit den Grüßen der in einem Blumenkranz am Ende der Brücke versteckten Botschaften auf sich hat.
Die Komplimentewerkstatt ist eine Initiative, die als Antwort auf den Lockdown und diese schwierige Phase, in der wir sind, entwickelt wurde. Die Idee dahinter ist, dass wir gesagt haben, Wertschätzung, einander achten, einander Gutes tun, einander mehr sehen, sind Dinge, die uns allen wichtig wurden und wichtig waren in der Phase des Lockdown. Aber auch einfach den Menschen, die Lust haben, einander mal wieder was Nettes zu sagen. Und das hat sich wirklich sehr schön entwickelt. Und es gibt eine Komplimente-Website, da kann jedermann www.komplimentewerkstatt.de dem Liebsten, dem Bäcker, dem Friseur ein Kompliment schenken und das Kompliment entweder in den Social Media teilen oder aber auch ganz geheim für sich behalten. Man muss es also nicht öffentlich machen. Und wir hatten ein Komplimente-Gärtchen hier vom Holzentor direkt. Man kann sich kleine Blumen mitnehmen. Es gibt Komplimente-Postkarten. Also das Ganze. Große Bandbreite des sich einander Gutes tun.
Eigentlich hätte ich vorbereitet sein können. Der akustische Gruß war trotzdem überraschend, nicht nur für mich. Und viele Brückenüberquerer gehen gleich mehrmals durch die Lichtschranke, um sich ihre Zufallskomplimente abzuholen.
Ohne dich wäre mein Leben ein Irrtum.
Freut einfach und macht gute Laune. Nach dem Draufblick folgt jetzt der Versuch des Überblicks. Wenn eine Stadt sieben Kirchtürme hat, müsste doch wenigstens einer besteigbar sein.
Ein wirklich beliebter Aussichtspunkt ist der Aussichtsturm von St. Petri, eine Plattform oben auf dem Kirchturm. Man kann mit dem Aufzug rauf, natürlich auch zu Fuß hochlaufen und hat tatsächlich einen sehr, sehr schönen Blick, einmal in alle Himmelsrichtungen und wirklich bei gutem Wetter auch weit Richtung Travemünde und zum Wasser. Man kann sich eben aber auch sehr schön erschließen, wie die Altstadtinsel angelegt wurde. Sie wurde ja geplant angelegt, schon im 12. Jahrhundert, mit zwei parallel verlaufenden Straßen von Nord nach Süd. Und von diesen beiden Straßen jeweils zum Wasser runter, sogenannte Rippenstraßen. Und die kann man heute noch erkennen, diese Straßenführung, die in der Zeit der Entstehung der Stadt angelegt wurde. Und dies hat auch unter anderem mit dazu geführt, dass Lübeck 1987 den Welterbetitel verliehen bekommen hat, dass bis heute eben diese planvolle Anlage der Altstadtinsel so noch erlebbar und sichtbar ist. Und das lässt sich wirklich sehr deutlich von oben sehen, wenn man da oben steht.
Barbara Schwarz kennt ihre Stadt. In Corona-Zeiten braucht man etwas Geduld für St. Petri, denn der Aufzug ist klein und darf nur alleine benutzt werden. Familien dürfen gemeinsam, allerdings gehen auch maximal 4 Leute in den Lift nach oben. Dort angekommen begrüßt mich nicht nur der fantastische Rundumblick, sondern auch das Glockengeläut von St. Marien, das von Kirche, Markt und Rathaus herüberklingt. Inzwischen zieht es sich wieder etwas zu, Wind kommt auf und ich fahre wieder runter und laufe durchs Gassengewirr in Richtung Rathaus. Über die breite Straße müsste das problemlos klappen. Und ich werde kurz vor Erreichen der historischen Rathausgebäude leider von einem Schaufenster gestoppt, dessen Produkte mich mit ganzer Macht durch die Eingangstür ziehen.
Herzlich willkommen, Herr Edelmann, in unserem Stammhaus in Lübeck bei Niederegger. Wenn Sie reinkommen, sehen Sie schon unsere ganzen Produkte. Und wenn Sie den Marzipan ins Café gehen wollen oder ins Marzipanmuseum, müssen Sie nur dem goldenen Streifen folgen.
Anziehend, ja, und trotzdem geflunkert. Ich war mit Eva Mura von Niederegger verabredet. Und welche Verlockungen, Kalorien, Geschichten und Geschichte im Stammhaus des Lübecker Marzipans warten, das gibt's bereits als Reiseradio-Podcast zu hören. Also mal suchen oder den Link auf unserer Website deutsches-reiseradio.com anklicken. Danach habe ich mich dann auch noch ganz spontan auf die Suche nach einer weiteren Lübecker Köstlichkeit begeben, die im selben Podcast verewigt ist.
Die Geschichte des Rotspuns beginnt bereits im Mittelalter, als die Lübecker Kaufleute angefangen haben, das gröbere Salz aus La Rochelle zu holen, weil das Lüneburger Salz wurde wie Gold gehandhabt, sodass man dazu griff, das gröbere Salz von La Rochelle zu holen, um hier die Heringe zu konservieren. Hering war eine ganz wichtige Fastenspeise, deswegen war das für die Ansässigen hier sehr wichtig. Ja, diesen Ladungen hat man dann nach und nach Rotwein zugeladen und ja, der erfreute sich einer relativ großen Beliebtheit, da man vorher ja in Deutschland auch nur Weißweine kannte. Die wurden damals noch in Köln gestapelt und so entwickelte sich Lübeck sehr schnell als Rotweinlagerplatz, weil diese Rotweine, die sie hierher geholt haben, haben sie sich bemüht, bessere Fässer zu nehmen, die Kaufleute. Dann haben sie genau geschaut, wann der Rotwein auf dem Punkt ist, um ihn natürlich kost so teuer wie möglich zu verkaufen. Die Lagerung hier bei diesen klimatischen Bedingungen, kalt, feucht, war optimal. Und zwar so optimal, dass dann selbst Napoleon irgendwann meinte, dass sein französischer Wein, der hier lagert, ja sogar besser schmeckt als in Frankreich. Dieser Rotwein hat dadurch die Fässer dann von innen rot gefärbt, daher Rotspon, roter Span.
Silke Preuß, Sommelier im Weinhaus von Melle, gibt mir spontan eine Kurzeinführung in die Lübecker Rotweingeschichte. Kaufen kann man da natürlich auch und selbstverständlich vorher probieren. Bäckergrube 86 ist die magische Adresse für den flüssigen Schatz. Irgendwie ist hier alles Geschichte und gleichzeitig Gegenwart. Das Rathaus, der Markt, die Kirchen, das Marzipan, der Rotspon. Alles Mittel oder auch unmittelbare Ergebnisse der regen Handelstätigkeit der Lübecker und der berühmten Hanse, die einst die nordeuropäische Wirtschaft beherrschte. Also dann mal ran an die Institutionen, die für alle diese Dinge und das Wohlergehen verantwortlich war. Nächste Adresse ist also das Europäische Hanse-Museum, denn so Kuratorin Franziska Evers, ohne Hanse auch kein heute noch so prachtvolles und geschichtsträchtiges Lübeck.
Die Hanse bestand zu ihrer Hochzeit aus Kaufleuten aus rund 200 Städten, in denen diese Kaufleute dann das Bürgerrecht hatten. Und ab dem 14. Jahrhundert haben sich Vertreter dieser Städte regelmäßig zu Hansetagen getroffen. Und diese gemeinsamen Interessen, das, was wir als die Hanse heute bezeichnen, waren reine wirtschaftliche Interessen. Diese Kaufleute haben sich zusammengetan zu diesem, ich sag mal, Verbund, um im Ausland wirtschaftliche Vorteile zu proklamieren.
Geld regiert die Welt und die Weltwirtschaft. Das galt auch damals, als diese Welt noch viel kleiner war. Wobei so klein dann auch wieder nicht.
Ein riesiges Netzwerk von verschiedenen Städten in verschiedenen Ländern. Die Außenhandelsplätze, die reichten von ganzem Osten Nowgorod, was ja die wenigsten erwarten würden, wenn man an Hanse denkt, bis in den Westen London und Brügge und im Norden Bergen. Und später haben die Kaufleute sogar noch bis nach Frankreich gehandelt.
Mir entfährt spontan, dass da das heutige Lübeck Glück gehabt haben muss, dass es als Standort für das europäische Hanse-Museum ausgewählt wurde. Oh nein, sagt Franziska.
Wir waren uns alle einig, wenn Hanse-Museum dann in Lübeck, weil jedes Kind in den Geschichtsbüchern, wenn es etwas dann zu Hanse liest, liest es von der Königin der Hanse Lübeck. Und das hat einfach damit zu tun, dass Lübeck eine sehr, sehr mächtige Stadt im Mittelalter war. Strategisch gut gelegen, um die Luxuswaren vom Westen gegen die Rohstoffe aus dem Osten zu tauschen. Und die meisten Hansetage, also diese Treffen von den Vertretern der Hansestädte, auch in Lübeck stattfanden. Man kann jetzt nicht sagen, dass Lübeck die allerwichtigste Stadt war. Ich glaube, da gibt es gar nicht die allerwichtigste Stadt. Köln war auch eine sehr, sehr große Stadt und Köln hatte zum Beispiel sehr enge Beziehungen nach London.
Vielleicht war es ja auch die Cleverness der Lübecker. Deshalb solle ich jetzt auch mal mehr erfahren, sagt Franziska Evers, und wir starten ins Museum.
Wir wurden am 27. Mai 2015 von Angela Merkel eröffnet, worauf wir sehr, sehr stolz sind. Ja, mit unserem Museum macht man tatsächlich eine Zeitreise durch die Geschichte der Hansezeit vom 12. Jahrhundert bis in die Neuzeit. Und man kann bei uns tatsächlich Geschichte auch anfassen. Man kann in bestimmten Räumen halt schauen, welche Farben gab es dort, wie fühlte sich das an, teilweise sogar riechen. Und natürlich die Hintergründe, an die man nicht glaubt, wenn man Hanse hört, also dass es nicht alles nur friedlich zuging und die Kaufleute wirklich nur eine friedliche Mission hatten, sondern dass dort auch mit harten Bandagen gekämpft wurde.
Als dann Zeitmaschine an.
Wir können tatsächlich für jede Kleinigkeit, die Sie hier sehen, eine Quelle vorlegen. Das geht so weit bis zu dieser Uferbepflanzung. Und jede Szene hat einen konkreten Ort und eine konkrete Zeit, die wir zuordnen. Hier sind wir an der Neva im 12. Jahrhundert, eigentlich 1191, haben wir ein konkretes Datum gegeben. Und was Sie hier sehen, sind zwei Schiffe. Wir sagen heute dazu Koggen, also es liegt an der Schiffbauweise und ein Mast. Wahrscheinlich sind Sie überrascht, wie klein diese Schiffe sind. Aber dieses Schiff, das linke, ist in Originalgröße rekonstruiert an einem Fund, der genau in diese Zeit passt. Der Grund, warum wir hier diese Szene gleich am Anfang gewählt haben, ist, dass die Hanse sich nicht gegründet hat. Also wir haben kein Gründungsdatum. Es gibt nicht den einen Anfang der Hanse. Und deswegen muss man in der Forschung schauen, wo liegen denn die Anfänge. Also es gibt verschiedene Anfänge. Hanse kommt vom althochdeutschen Wort Hansa und bedeutet sowas wie Schar. Und das war einfach eine Bezeichnung von Kaufleuten, die sich zusammengeschlossen haben. Zuerst innerhalb einer Stadt. Und das hat sich dann ausgeweitet zu Kaufleutegemeinschaften, die sich aus verschiedenen Städten zusammensetzen. Und da haben wir hier erstmals ein Beispiel dafür, dass Kaufleute sich zusammengeschlossen haben aus verschiedenen Regionen und verschiedenen Städten, um zusammen nach Nowgorod zu reisen. Das Besondere ist, dass sie sich hier kurz bevor sie ins russische Gebiet sozusagen hineinfahren, also hier noch an der Neva, wir sind hier noch nicht in Nowgorod, schwören sie sich zusammen zu einer Rechtsgemeinschaft. Und das ist für uns einer der Anfänge der Hanse. Die wichtigsten Handelsgüter aus Nowgorod waren Pelze und Wachs. Und was die Kaufleute dorthin gebracht haben, waren Luxuswaren und vor allen Dingen auch Tuche. Und das hat sozusagen diesen Ost-West-Handel ausgemacht. Deswegen ist Lübeck auch dadurch reich geworden, weil Lübeck geografisch strategisch in der Mitte lag. Und über Lübeck dieser Ost-West-Handel lief. Also aus dem Westen sind die Fertigprodukte gekommen, auch die schönen Tuche, gerade flandrische Tuche waren sehr beliebt. Die sind von den hansischen Kaufleuten nach Nowgorod gebracht worden. Von Nowgorod kamen dann die Rohstoffe auch zum Färben dieser Tuche. Die sind dann in den Westen gewandert. Hauptsächlich Tuche. Brügge liegt in der damaligen Region Flandern. Das war eine Produktionsregion. Und die haben hauptsächlich Tuche produziert, Wolltuche. Und sie waren darauf angewiesen, dass ihnen die Rohstoffe geliefert werden und auch Nahrungsmittel. Denn sie haben sich darauf jetzt nicht spezialisiert. Es war keine große Anbauregion. Und das haben die Kaufleute ausgenutzt, als es zu einem Streit kam. Das erzähle ich Ihnen mal da drüben. Ach so, hier darf man alles anfassen. Man kann sich fühlen, wie fühlten sich die Stoffe damals eigentlich an. Die sind originalgetreu nachgewebt, gewalkt, nicht gewalkt. Und Wir haben sogar recherchiert, welche Bindungsarten gab es damals, welche Muster.
Und wahrscheinlich auch welche Farben.
Welche Farben, genau. Das hier, was aussieht wie Käse, ist Wachs aus Novgorod und Pelz aus Novgorod. Alle möglichen Pelzarten, die wir hier sehen. Diese Mär vom friedlichen Kaufmann, auch diese Geschichten Vorläufer der EU, alles lief friedlich und so weiter, das stimmt nun mal einfach nicht, denn die Hanse war, wenn man so will, ein Wirtschaftsunternehmen, hatte nichts mit Kulturaustausch oder ähnlichem zu tun, das war sozusagen Beiwerk. Und wenn sich die Kaufleute in ihren Privilegien beschnitten sahen, und das war nämlich immer das, worum es geht, um Privilegien im Ausland. Deswegen haben sie sich zusammengeschlossen, deswegen sind sie an die Herrscher rangegangen, deswegen haben sie ausländische Niederlassungen gegründet, weil all das Vorteile waren gegenüber anderen Kaufleuten, die sie sich dann erhandelt haben. Und diese Privilegien wurden aber von Zeit zu Zeit auch beschnitten. So hat der Graf von Flandern in der Mitte des 14. Jahrhunderts gesagt, so, ihr seid zu mächtig, ich beschneide eure Privilegien. Und da haben die Kaufleute beschlossen, einfach die gesamte Region Flandern mit einem Handelsboykott zu verhängen. In diesem Zusammenhang haben sich die großen Vertreter der hansischen Kaufleute zusammengeschlossen zum sogenannten ersten Hansetag und haben dort besprochen, was tun wir, und haben wirklich diesmal etwas aufgesetzt, eine richtige Brandschrift, in der sie sagen, wir sind die deutsche Hanse, also ist auch erstmal selbst bezeichnet, mit uns könnt ihr es nicht machen. Wir belegen euch mit einem Handelsboykott. Das bedeutete für die Region Flandern, die eine Produktionsregion war, erhebliche Einbußen. Es ging so weit, dass es sogar zu einer Hungersnot kam. Man muss überlegen, gleichzeitig, wir sind im 14. Jahrhundert, in der Mitte des 14. Jahrhunderts, wütete auch die Pest in Europa, was alles noch erschwerte. Und wenn die Produzenten ihre Rohstoffe nicht bekommen und ihre Waren auch nicht abgenommen werden, dann ist ein großes Problem, sodass ein Hochadeliger, der Graf von Flandern, am Ende einknicken musste gegenüber dem Bürgertum, nämlich den Kaufleuten, die ihm eigentlich gar nicht ebenbürtig waren und ihnen dann noch bessere Privilegien ausgestellt hat, als sie sie vorher hatten.
Und so gibt es vermutlich hunderte von Fakten und Daten aus der Geschichte der Hanse. Allerdings nur wenige individuelle Geschichten. Heute würde man sagen, Storytelling über die Hanse ist so gut wie nicht möglich. Das bestätigt auch Franziska Evers. Allerdings einige Dinge aus dem Alltag der Händler und Schiffer gibt es schon. Wie so oft im Leben, gewachsen aus Geltungssucht.
Es ist ja total schwer fürs Mittelalter, da wirkliche Geschichten zu finden. Es gibt einzelne, aber ja, es gab halt im Mittelalter eigentlich nicht die Motivation, zum Beispiel Tagebuch zu schreiben oder sowas. Deswegen haben wir sehr wenige persönliche Geschichten. Aber was wir hier haben, sind fünf Porträts von Kaufleuten, die sich alle in den 1530er Jahren vom Königsmaler, späteren Königsmaler Hans Holbein den Jüngeren, haben porträtieren lassen. Und diese fünf Kaufleute lebten nachweislich hier im Londoner Kontor und hatten so ein Selbstverständnis, dass sie sich wie Adelige halt in ihrer Kaufmannspracht, in ihrer Stube haben malen lassen. Während es zum Beispiel in Kontor und Bergen sehr rau zuging, also dort herrschten ganz andere Sitten, war hier in London, war es alles ein bisschen vornehmer, und auch hier ganz viele Beschwerden, dass die über die Stränge geschlagen haben, gegen Regeln verstoßen. Ne? Dass es bestimmte Regeln gibt, deutet meistens darauf hin, dass diese vorgebrochen wurden. Und da gibt es hier im Stahlhof in London gibt's Regeln wie, es dürfen keine Prostituierten mit aufs Zimmer genommen werden, generell keine Frauen, kein Glücksspiel im Kontor, es darf in der Halle nicht mit Ball gespielt werden und sowas. Also es ist schon sehr spannend.
Geltung, Reichtum, Macht. Das englische Sprichwort sagt aber auch so richtig, what goes up must come down. Was aufsteigt, muss auch wieder runterkommen. So war es letztlich auch mit der Hanse. Mitten im nachgebauten norwegischen Hansekontor von Bergen, zwischen Holz und aufgestapeltem Stockfisch im Museum, gibt's die Antwort oder das, was man dafür heute hält.
Man fragt sich ja immer, wie ging es zu Ende? Und genauso wenig, wie es ein klares Anfangsdatum gibt, gibt es auch kein klares Enddatum. Also wir haben den letzten Hansetag 1669, aber wir wissen nicht genau, was danach geschah. Und Bergen ist deswegen ein gutes Beispiel dafür, weil es sich da um das sich am längsten erhaltene Kontor handelt. Und hier ist sozusagen eine Transformation vonstatten gegangen. Das deutsche Kontor wurde irgendwann aufgelöst im 18. Jahrhundert und ist dann nahtlos in ein norwegisches Kontor übergegangen. Die Kaufleute, die dort lebten, das waren aber noch genau die gleichen, die dort zur deutschen Zeit lebten, die haben die Bergener Bürgerschaft angenommen oder die sind Norweger geworden, weil es sich einfach dann mehr gelohnt hat, Norweger zu sein als deutscher bzw. hansischer Kaufmann. Es sind dann die Nationalstaaten aufgekommen und die Königshäuser haben dann versucht, natürlich ihre eigenen Händler zu bevorzugen und nicht mehr die Ausländer. Mhm. Das ist zum Beispiel ein großer Punkt.
Ein Mikroausschnitt dessen, was es im Europäischen Hanse-Museum zu sehen gibt. Vormittag ist bestimmt eine gute Zeit für den Besuch. Dann kann man danach im Museumsbistro auch wahlweise sein Mittagessen einnehmen oder einen Kaffee trinken. Über die Gefahr eines geschlossenen Museums muss man sich übrigens jenseits von Corona-Krisen keine Gedanken machen. Denn, so Franziska Evers,
wir haben an 364 Tagen im Jahr geöffnet. Also außer Heiligabend haben wir immer offen. Immer von 10 bis 18 Uhr.
Davon ganz abgesehen, die Hanse begegnet einem ohnehin fast überall. Wie gleich auch im Schifferviertel, fast direkt gegenüber der St. Jakobikirche. Fast gegenüber, das heißt adresstechnisch Breite Straße 2. Das ist die Heimat der Schiffergesellschaft, auf den ersten Blick heute ein Restaurant. Aber da stecken eine alte Gesellschaft und die Gemeinschaft Lübscher Kapitäne dahinter, die sich gestern wie heute mit dem Schicksal von Menschen aus der Seefahrt beschäftigen. Dass es da Verbindungen zur Hanse gibt, ist fast logisch, erzählt mir Sven Stemmler, Vorstand der Schiffergesellschaft zu Lübeck.
Die Schiffergesellschaft ist schon 1401 gegründet worden. Es gibt auch einige, die sagen im Dezember 1400. Das ist, glaube ich, eine Frage des Kalenders damals gewesen. Fing das Jahr nach Weihnachten an oder erst 7 Tage später. Damals ist eine Brüderschaft gegründet worden, St. Nikolaus-Brüderschaft. Das war noch eine christliche Brüderschaft. Und die ist mit der St. Annen-Brüderschaft 80 Jahre später zusammengekommen und haben im Jahr 1535 hier dieses Gebäude, in dem wir jetzt sitzen, gekauft. Und so eingerichtet, so ähnlich wie es jetzt ist. Zumindest dieser vordere historische Teil. Und so lange gibt es dieses Haus schon, aber die Brüderschaft, wir sagen, wir gehen auf 1401 zurück, haben also unsere 620. Jahreshauptversammlung.
Auch das Haus war nicht immer Restaurant, denn die Schiffer und Kapitäne der Hansezeit und auch noch später kamen zusammen, um dort Fragen zu klären, Streit zu schlichten und soziale Aufgaben wahrzunehmen. Dass dabei auch getrunken und gegessen wurde, ist nicht ganz auszuschließen.
Gegründet worden ist es aber hauptsächlich deswegen, damit die Familien von Seeleuten, die auf See geblieben sind, eine Unterstützung finden, aber auch damit alle Fragen der Schifffahrt in Lübeck geklärt werden können. Das heißt, es gab manchmal Streitigkeiten, vielleicht ist eine Ladung nicht ordentlich angekommen, man hat sich gegenseitig versichert. Alle Fragen der Schifffahrt wurden hier diskutiert und behandelt, abgehandelt und geklärt. Aber die Schiffergesellschaft hat immer den sozialen Charakter, dass jeder einen Teil seines Geldes abgibt. Und das Normale war früher eigentlich, dass ein Seemann irgendwann nicht mehr nach Hause gekommen ist. Dass einer es geschafft hat, hier seinen Ruhestand zu verbringen, das war auch möglich. Auch der hatte dann, wenn er kein Geld mehr hatte, auch wenn er früher Kapitän gewesen ist, den Anspruch, in einer der Witwenhäuser, in einer der kleinen Wohnungen der Schiffergesellschaft zu wohnen. Und das ist immer noch so, dass wenn eine Seemannswitwe kommt und sagt, sie ist arm, sie hat kein Geld, dann darf sie bei uns sehr, sehr günstig, günstiger als Sozialwohnung wohnen.
Da bleibt einem der Mund offen stehen angesichts einer sozialen Arbeit, die schon 620 Jahre währt. Die Verbindung zur Hanse bestand darin, dass mancher Schiffer auch Kaufmann war, beziehungsweise umgekehrt. Neben der Hauptaufgabe Problemlösung konnte man sich damals auch so etwas wie Sozialfürsorge leisten, und hat es sogar getan.
Gerade bei Streitfällen, wenn einer hier angekommen ist und sagt, pass mal auf, ich habe die Ladung hier ordentlich abgeliefert, jetzt muss sie auch ordentlich bezahlt werden, aber derjenige, der die Ladung empfangen soll, will vielleicht nicht ordentlich bezahlen. Dann wurde hier verhandelt mit den Kaufleuten und den Schiffern. Kaufleute und Schiffer waren früher eigentlich ein Stand, eine Gemeinschaft von Menschen, weil die meisten Schiffer waren selbst Kaufleute, haben selbst Ladung akquiriert und irgendwo hingebracht mit ihrem Schiff. Wobei sie nicht immer unbedingt die Navigation beherrscht haben, das haben dann die Steuerleute gemacht, sondern sie haben sich mehr aufs Geschäftliche verstanden und wussten, wo sie ihre Ladung wie verkaufen können. Also ein Schiffer war früher nicht unbedingt nur ein Kapitän, der navigieren konnte, sondern er war auch ein Kaufmann. Hat sich irgendwann getrennt, dass die Kaufleute haben hier nebenan ihr historisches Gebäude, die Kaufmannschaft, haben auch ein sehr schönes Haus, auch sehr schöne, prächtige Innenräume, sag ich mal. Sieht vielleicht prächtiger aus als bei uns, aber bei uns sieht das dafür sehr, sehr historisch noch aus.
Alleine deshalb lohnt es sich für Besucher mal reinzuschauen, denn der vordere historische Teil hat es in sich und man kann sich regelrecht vorstellen, wie hier die Schiffer des 16. Jahrhunderts beim Bier zusammensaßen und Probleme diskutierten. Alte Holzvertäfelungen und noch viel mehr, sagt Sven Stemmler.
Sollte man schon gemacht haben. Also ich glaube, man sieht nirgendwo auf der Welt so viele toll erhaltene alte Schifffahrtsbilder und Modelle, so viele alte geschichtsträchtige Kunstwerke eigentlich, die vielleicht früher was ganz Normales waren. Und auch dieses Ambiente mit diesen alten Bänken und Backen, an denen man sitzt, das gibt es so, glaube ich, kaum woanders auf der Welt. Und deswegen ist es schon was ganz Besonderes. Gleichzeitig haben wir gutes Essen hier, eine gute Küche, gute Pächter, gute Köche sorgen dafür. Es ist natürlich nicht ganz günstig, man bezahlt auch vielleicht ein bisschen Touristenpreise dafür, aber eigentlich sind wir sehr zufrieden. Und die Corona-Zeiten haben jetzt leider dazu geführt, dass das Restaurant insgesamt natürlich nicht mehr so einen guten Umsatz macht. Auch unsere Pachteinnahmen sind natürlich für uns als Schiffergesellschaft, als Brüderschaft der Kapitäne gesunken. Wir bezahlen, achso, das muss man auch sagen, wir bezahlen auch noch Beihilfen, gering, ganz gering, für hilfsbedürftige Seeleute. Aber die sind noch nicht gefährdet, sag ich mal, dass wir unsere Beihilfen bezahlen können. Oder den Unterhalt dieser Gebäude, das ist schon alles langfristig so organisiert und finanziert, dass wir da ganz zufrieden sind. Aber vom Restaurant her sieht das natürlich alles gerade nicht so gut aus. Da leiden unsere Pächter auch sehr.
Ein Grund mehr, nach der Wiedereröffnung vorbeizuschauen. Getroffen habe ich Sven Stemmler und seine Kollegen übrigens beim wöchentlichen Stammtisch der Kapitäne. Ein Ehrenamt, bekennt er. Da braucht es Engagement und vor allen Dingen auch Nachwuchs.
Es fällt uns jetzt schwer, zusätzlich neue Kapitäne zu kriegen und wir überlegen uns schon, ob es vielleicht bald gar keine Kapitäne mehr gibt, weil die Schifffahrt automatisiert wird. Wir haben jetzt auch viele Lotsen darin, aber bisher waren fast alle, die Lotse geworden sind, vorher auch Kapitän. Ich selbst bin ja auch Lotse, Hafenlotse im Hamburger Hafen. Aber Kapitäne zu kriegen, die auf großer Fahrt zu See gefahren sind, auf großen Schiffen und dann noch aus Lübeck und Umgebung kommen, das war bis vor wenigen Jahren eigentlich selbstverständlich, dass es solche Menschen gab, aber es werden jetzt wirklich sehr merklich immer weniger.
Die Gründe dafür sind allen am Tisch Sitzenden ziemlich klar.
Mit der großen Schifffahrts- und Finanzkrise 2008 haben viele der letzten deutschen Reedereien aufgehört, deutsche Seeleute zu beschäftigen. Es gibt nur noch Hamburg Süd, eine große Reederei, ist verkauft worden vor 2-3 Jahren an die Maersk-Gruppe aus Dänemark. Die haben auch, bilden keine deutschen Seeleute mehr aus eigentlich. Wir hatten auch deutsche Seeleute ausgebildet, AIDA, Cruises, aber Kreuzfahrtschiffen geht es jetzt auch schlecht. Die werden jetzt auch nicht mehr weiterhin Leute ausbilden. Hapag-Lloyd ist die einzige große Containerreederei, die noch wirklich deutsche Seeleute und Kapitäne ausbildet. Und unser letztes Mitglied ist eine Frau, Kapitän Silke Muschitz, die tatsächlich halt Hapag-Lloyd-Kapitän war. Inzwischen arbeitet sie in der Personalabteilung als Personalchefin See bei Hapag-Lloyd. Über die sind wir sehr froh, dass sie bei uns ist. Früher wurden jedes Jahr mehrere tausend Seeleute ausgebildet, jetzt sind es nur noch im Bereich 100 vielleicht, die von den Seefahrtschulen kommen und zur See fahren. Das heißt ja nicht unbedingt, wenn du als Offizier zur See fährst und ein Kapitänspatent hast, dass du schnell Kapitän wirst, sondern du musst ja auch eine Reederei finden, die dich vom dritten Offizier zum zweiten Offizier befördert, irgendwann mal zum ersten Offizier befördert und dann muss auch eine Stelle frei sein. Du musst auch an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit sein, um dann vielleicht auch mal Kapitän zu werden, ein Kommando über ein Schiff zu übernehmen.
Der Stammtisch der Kapitäne ist sich übrigens darüber einig, dass es keinen Sinn macht, darüber zu jammern. Das ist klar aus den Diskussionen beim Bier herauszuhören.
Aber einen deutschen Kapitän hat man auf kaum einen dieser großen Schiffe, oder? Was meint ihr?
Das war also wirklich sehr...
Also ich war schon damals ein Problem, weil ich nur Ausländer gefahren war, bei Ollendorf, wegen Aufnahme. Aber da hat man gesagt, Ollendorf, eine Lübecker Reederei, Lübeck.
Du hast auch keine deutsche Kapitäne mehr, ne?
Nein, Gott sei Dank. Die Deutschen sind nicht die Besseren. Ich werde oft gefragt, oh, da hast du einen Polen als Kapitän, kann der denn das? Der kann das genauso gut wie ein Deutscher. Wir Seeleute sind immer international gewesen und Seefahrt findet nicht in der Stube statt. Wir das hatten bei Ollendorf Ägypter, wir hatten alles.
Inder, viele Inder doch.
Inder, sehr viele Kapitäne, aber auch ein Ägypter, Zacharias El-Dib, erinnere ich noch, einer der Besten. Wir sollen uns nicht einbilden, dass wir Deutschen immer die Besten sind und ohne uns geht's nicht.
Aber worauf ich hinaus wollte, ist, die Kapitäne Osteuropas, die auf großen Schiffen fahren, die haben eine deutlich bessere theoretische Ausbildung als die Kapitäne aus Deutschland.
Vor allem die Russen. Die Russen haben auch die strengsten Vorschriften, was Stabilität und Getreidestabilität und so weiter.
Aber es müsste kein Kapitänsstammtisch sein, wenn sich aus der fachlichen Diskussion nicht auch Erinnerungen und ein wenig Seemannsgarn entwickeln.
Ich habe auf dem russischen Schiff als Kapitän gefahren. Sämtliche Stabilitätsunterlagen auf Russisch. Das war eine Scheiße.
Und komm mal nach Kaliningrad heute.
Ja, nun, ich war da mit den New Orleans. Ja, Baton Rouge. Ein Schiff in Russland gebaut für einen Libanesen mit Wohnsitz in der Schweiz und Firma in Liechtenstein. Das Schiff hieß Nopal Kamille, wir fuhren doch im Liniendienst.
Ja, Nopal Kamille getroffen hat. Ja. Ich war Kapitän als Carolina Eugen. In Karupalo. Sagt dir der Hafen.
Nein.
Mit der letzten Welle kommst du da noch gerade rein. Wir hatten 12 Meter Tiefgang. Und da waren 12 Meter.
Ja.
Mit der Welle, da brauchten wir gar keine Leinen mehr festzumachen. Da waren wir und dann nachher leer gelandet und dann sind wir raus.
Auf Matrosen, ohey, La Paloma, de.
Der erste Tag ist rum. Ganz Lübeck an einem Tag geht sowieso nicht. Auf dem Rückweg zum Parkhaus komme ich kurz vorm Rathaus noch am Buddenbrookhaus vorbei. Aktuell geschlossen, Renovierung und Ausweichquartier gibt es. Aber da sind noch mehr Häuser in Sachen geistiger und politischer Erbauung und Erinnerung. Die Stadt ist stolz auf 3 Nobelpreisträger. Morgen, kurz vor der Travebrücke und Holstentor, muss ich an einer Gebäudereihe vorbei, die letztlich auch in jedem Lübeck-Prospekt und Reiseführer zu finden ist. Was war ihre Funktion? Barbara Schwarz von Lübeck Tourismus hat selbstverständlich die Antwort parat.
Da ist ganz spannend, dass die Salzspeicher, Sie sagen es ja, zur Lagerung des Salzes dienten, das aus Lüneburg gebracht wurde über den ersten Kanal in Nordeuropa, der 1398 gebaut wurde und Lüneburg und Lübeck miteinander verband dann. Und das Salz aus der dortigen Saline wurde nach Lübeck gebracht und dann eben auch weiter verarbeitet und weiter verschifft für den Gebrauch im nordeuropäischen Raum. Also das ist auch ein ganz tolles Gebäude. Heute ist es ein Modegeschäft, das sich dort in den Salzspeichern präsentiert. Und man kann wirklich auf eine sehr spannende Art und Weise nicht nur einkaufen, sondern auch sich nochmal mit diesem historischen Gemäuer vertraut machen.
Zum Fotografieren braucht's hier Morgensonne. Das Holstentor grüßt zum Abschied für heute. Ich komme wieder. Morgen. Kultur, Welterbe und Architektur spielt jetzt am zweiten Tag eine gewichtige Rolle und wieder gibt es eine ordentliche Laufstrecke. Anders lässt sich die Altstadtinsel auch kaum erschließen. Spätestens wenn es um die Erkundung der Wohngänge und Stiftshöfe geht, wird das jedem klar.
Es gibt noch etwas mehr als 90 Wohngänge in der Altstadt von, man sagt, etwa 180. Und diese Wohngänge, die sind entstanden, weil die Altstadt von Wasser umschlossen so schwer neu bebaut werden konnte. Innerhalb der Mauern, der Tore der Stadt konnte kein neuer Raum gefunden werden für Wohnungen und Häuser. Und so wurde vor allem im 14. Jahrhundert viele Wohngänge gebaut auf den rückwärtigen Grundstücken der großen Patrizierhäuser, der Kaufleutehäuser. Und diese Wohngänge sind öffentlicher Raum, bis auf wenige sind die tatsächlich offen für jedermann. Und es sind beliebte Orte, einfach weil es wirklich grüne Oasen mitten in der Stadt sind. Man kann einfach reingehen, sich da dieses Lebensgefühl anschauen und einfach innehalten und schauen, wie schön die Bewohner es sich dort auch in vielen Stellen gemacht haben. Das andere sind die Stiftshöfe. Das sind Höfe, die auf Stiftungen zurückgehen und auch heute noch existieren. Auch hier haben Kaufleute in vielen Fällen testamentarisch verfügt, dass diese Stiftshöfe gebaut werden, um Witwen und Waisen von Seefahrern oder Kaufleuten eine Heimstatt zu bieten, wenn der Vater und Ernährer entweder auf See blieb oder verstarb. Und bis heute gibt es diese wirklich prächtigen Stiftshöfe noch. Auch diese sind zu besuchen und wirklich ein spannender Teil der Lübecker Historie.
Da schließt sich auch wieder der Kreis zu den Aktivitäten der Schiffergesellschaft. Darüber hinaus sind Gänge und Höfe ein wichtiger Bestandteil des Lübecker UNESCO-Welterbes, sagt Alexander Matzka, der Welterbebeauftragte der Stadt. Der Umgang der Touristen mit diesen kleinen Uden lasse aber zusehends zu wünschen übrig. Wenn im Sommer Horden von Instagrammern und Influencern dort einfielen, sei das schlicht eine Missachtung der Privatsphäre von Menschen, die dort wohnen. Trotzdem sieht er in seiner Stadt noch nicht die touristische Überlastung. Denn
wir haben das hohe Glück, dass wir in den meisten Erdgeschosszonen funktionierende Nutzung haben, also eine lebendige Stadt sind, keine reine Touristenstadt sind. Ich glaube, das macht dann letztendlich auch ein Stück weit die Akzeptanz aus. Also, dass man einerseits selbst was von der Stadt hat und andererseits natürlich interessant ist für Externe. Und die Einschätzung teile ich ein Stück weit, dass Lübeck sich dann vielleicht tatsächlich von Städten wie Regensburg oder Bamberg unterscheidet in der Masse an Touristen. Also natürlich hat auch Lübeck viele Touristen, auch Besuchergruppen mit Blick auf das UNESCO-Welterbe. Aber ich glaube, wir reden noch nicht von dem Massentourismus, der dann sozusagen auch zu einer Entfremdung führt. Ich glaube, das Gleichgewicht ist in einer gewissen Form da und die Stadt hat sich auch in den letzten Jahren ganz maßgeblich dazu bekannt, auf Qualität anstatt auf Quantität zu setzen. Die Altstadt für die Lübecker, aber auch als UNESCO-Welterbe für Besucher und Touristen zu entwickeln.
Nichtsdestotrotz wirke sich der Welterbetitel natürlich auch auf die Stadtplanung aus. Wichtig sei da vor allem das Gleichgewicht von Wohnen, Gewerbe, Kultur und Tourismus. Die Balance sei unerlässlich für ein lebendiges Stadtzentrum ohne merkliche Reibungsverluste. Allerdings gäbe es auch Herausforderungen, die man lösen müsse, bevor sie zum Problem werden.
Zunächst natürlich das politische oder gesellschaftliche Signal, das Thema Welterbe anzunehmen und auch ernst zu nehmen. Das heißt also, eine höhere baukulturelle Qualität einzufordern, als das vielleicht in anderen Städten der Fall ist. Auch ab und an mit der Konsequenz, dass etwas komplexer im Prozess ist, dass die Anforderungen an Vorhaben auch sehr hoch sind und dann vielleicht auch etwas länger braucht im Entstehen. Im Prinzip, wenn man heute durch die Altstadt geht, kann man eine vitale Lübecker Altstadt sehen und man kann auch an teilweise ganz neuen Prozessen sehen, dass sich die Stadt immer wieder mit Veränderungen auch beschäftigt, wo man im Prinzip gemeinsam diskutiert, Politik, Öffentlichkeit und Fachwelt, wie kann man das Thema Verkehrswende angehen, auch unter dem Blick UNESCO-Welterbe, unter dem Blick Einzelhandelsstandort, Altstadt, Klimagerechtigkeit und wie geht das dann zusammen?
Was hatte Alexander Matzka gesagt in Sachen Erkundung? Sich treiben lassen. Ich gebe ehrlich zu, das ist Genuss. Als Fremder läuft man aber auch an einigen Wohngängen schlicht vorbei. Die Stadt hat sich Hinweistafeln geschenkt, vermutlich gut für die Bewohner. Die sind glücklich, nicht überrannt zu werden. Ein Bewohner möchte nicht ins Mikrofon sagen, dass er von Besucherhorden im Sommer genervt sei. Da fände das Leben in den Gängen und Höfen eben draußen statt, wann immer es gehe, und da fühle man sich gelegentlich schon überrollt. Ausziehen wolle er hier aber um gar keinen Preis. Die Idylle sei zu schön, die Nähe zu den Nachbarn ein wichtiger Teil des sozialen Lebens. Klar sei aber auch, dass man es mögen muss, auf kleinem Raum zu leben. Mehr als 60 bis 70 Quadratmeter Wohnfläche gäben die Häuser eben nicht her. Vermutlich darf man aber auch nicht die Vergangenheit verklären. Was heute Idylle ist, war vor 500 Jahren schlicht beengtes Wohnen in mangelhafter Infrastruktur. Das arme Leute wohnen ist heute zum Privileg geworden, das ganz offensichtlich von niemandem freiwillig aufgegeben wird, wenn man dafür geboren ist. Da kommen die Häuser der Kaufleute und der großen Namen der Stadt schon sehr viel prachtvoller rüber. Aber auch hier gibt es eine schmale Fassade zur Straße hin, allerdings mit einem langgestreckten Grundstück dahinter. Drei, sagen wir mal, Gedenkhäuser für drei Nobelpreisträger präsentiert Lübeck. Sie haben mehr oder auch weniger Bezug zu den Persönlichkeiten. Aber stolz sind wir schon, betont Barbara Schwarz von Lübeck Tourismus.
Durch Thomas Mann und Günter Grass sind zwei Literatur-Nobelpreisträger sozusagen Lübecker Nobelpreisträger. Wir haben uns Günter Grass ein bisschen zu eigen gemacht und ihn eingemeindet. Er wurde ja in Gdansk geboren, ist nicht Lübecker Bürger von Geburt an gewesen, ist aber seit einer geraumen Weile in Lübeck bis zu seinem Tod ansässig gewesen, hatte in der Nähe Lübecks sein Haus und seine Werkstatt und auch seine Büros hier in der Altstadt. Neben Thomas Mann und Günter Grass ist Willy Brandt zu nennen als dritter Nobelpreisträger, der hier in Lübeck auch geboren wurde. Und diese drei machen natürlich einen spannenden Beitrag aus für die Gäste, die zu uns kommen, aber auch für das Lübecker Kulturleben insgesamt.
Naja, bemerkt Frauke Kleinewächter, zuständig für Bildung und Vermittlung im Willy Brandt-Haus. So könne man das natürlich auch gut vermarkten.
Zumindest wuchert sie mit diesem Fund, dass sie drei Nobelpreisträger hat, einen Friedensnobelpreisträger, zwei Literaturnobelpreisträger. Genau, das ist für Lübeck eine tolle Sache.
Aber gerade wenn man sich die Biografie von Willy Brandt ansähe, gäbe es natürlich keinerlei Bezug zur heutigen Gedenkstätte.
Nein, es ist weder das Geburtshaus, noch hat er hier irgendwie mit dem Haus zu tun gehabt. Ganz im Gegenteil, es ist ein hanseatisches Kaufmannshaus, ist also sehr gegensätzlich zu dem jungen Mann, der hier in der Arbeiterbewegung groß geworden ist.
Letztlich sei das Willy-Brandt-Haus auch eine Idee seines Freundes Günter Grass gewesen, gemeinsam mit der Willy-Brandt-Stiftung in Berlin.
Teils, teils. Die Stiftung selber hat ihren Hauptsitz in Berlin und erinnert da an den Bürgermeister von West-Berlin und hat gesagt, den Geburtsort in Lübeck zu kontextuieren, das ist eine gute Idee. Und diese Idee ist hauptsächlich von Günter Grass mit initiiert worden. Er sagte, dieses Haus steht leer. Ich bin der unmittelbare Nachbar mit meinem Grasshaus und der hat das dann angestoßen. Das ist dann aufgenommen worden, dieser Ball.
Und so kann man sich heute in Lübeck einem großen Politiker unseres Landes nähern, seine persönliche und politische Biografie kennenlernen und in Erfahrung bringen, warum Brandt so war, wie er war. Das sei ein wichtiger Teil politischer Bildung, betont Frauke Kleinewächter, denn inzwischen gäbe es schon eine ganze Generation, die Brandt lediglich aus Geschichtsbüchern kenne. Wenn überhaupt.
Das ist genau der Punkt, dass die Ausstellung so konzipiert worden ist, dass egal welches Alter, egal welche Kenntnisse man auch mitbringt oder ob man auch überhaupt nichts weiß, ob man sehr viel weiß, ob man vielleicht auch der SPD angehört, ob man sich von Willy Brandt hat beeinflussen lassen, ist eigentlich für jede Zielgruppe geeignet, weil sie deutsche Zeitgeschichte anhand dieser politischen Biografie erzählt. Also man kann auf Erkundungen gehen, man kann auf Entdeckungen gehen, man kann sich selbst vergewissern mit dem, was man schon weiß, man kann sich selber einbringen. Es ist eine spannende Ausstellung für Jung und Alt.
Man sieht nicht nur ein Stück Berliner Mauer, sondern auch Nachbauten des Bonner Plenarsaals, Dokumente aus der armen Arbeiterkindheit Brandts im Lübecker Stadtteil St. Lorenz, der Zeit des Exils in Norwegen während der Nazizeit, der Tätigkeit als regierender Bürgermeister Berlins bis zur Urkunde des Friedensnobelpreises. Darüber veranstaltet die Stiftung Sonderausstellungen im Haus, Gesprächsrunden und Seminare. Die Aufgaben des Lübecker Willy-Brandt-Hauses in der Königstraße 21 gehen also weit über ein Museum hinaus. Einer seiner Nachfolger als regierender Bürgermeister und SPD-Mitglied Klaus Wowereit könnte auch hier gesagt haben, und das ist gut so. Wie schon erwähnt, Nachbar und Freund Günter Grass war arbeitstechnisch gleich um die Ecke zu Hause.
Das Günter-Grass-Haus liegt in der Glockengießer Straße. Günter Grass hat 1995, 96 zum Jahreswechsel diese Immobilie bezogen und nachdem er dann den Nobelpreis 1999 erhielt, hat die Hansestadt Lübeck dafür gesorgt, dass eben ein Museum für ihn errichtet wird. Das ist dann 2002 eröffnet worden. Und was mich so fasziniert an diesem Ort, an dieser Aura, ist, dass Günter Grass hier eben ein- und ausging. Aber das ist auch ein ganz typischer Lübecker Ort ist, denn es gibt vorne eine Häuserfassade und dann sieht man, wie weit eigentlich dieser Gang durch den Skulpturenhof, durch den Museumsgarten ist. Das ist sehr, sehr typisch. Früher gab es hier die Dielen, Kontore auch, wo die Leute empfangen wurden und die eigentlichen Häuser waren dann etwas weiter hinten. Und das kann man hier auch bis in die Spuren des 17. Jahrhunderts zurückverfolgen.
Jörg Philipp Thomsey ist Leiter des Grasshauses, das sich als Forum für Literatur und bildende Kunst dem Vermächtnis des Grasschen Werks verpflichtet sieht. Es wurde 2002, noch zu Lebzeiten von Günter Grass, eröffnet, der einige Kilometer außerhalb wohnte, dort aber sein Sekretariat und ein Büro hatte. Der Kulturstiftung als Träger des Hauses ließ Grass gestalterischen und inhaltlichen Freiraum. Erst nach seinem Tod 2015 bekam das Haus einen höheren Stellenwert, auch als Grass-Museum.
Das Günter-Grass-Haus hat sich zur Aufgabe gemacht, möglichst viele Facetten des Namensgebers einzufangen. Das heißt, sie laufen über ein wunderschönes Areal. Der Garten beinhaltet sehr viele Skulpturen, die Günter Grass selbst geschaffen hat. Natürlich unser Leuchtturm in Anführungszeichen, der Butt im Griff, der weit über Lübecks Grenzen inzwischen hinaus Bekanntheit erhielt. Es gibt hier einiges zu erfahren über den ganz frühen Bildhauer Günter Grass, der ja als Kunststudent anfing, als Grafiker, Maler, Zeichner, Bildhauer und erst später zur Literatur kam, aber eben der bildenden Kunst bis zu seinem Tod treu blieb. Und wir als Günter Grasshaus zeigen eben nicht nur den Literaturnobelpreisträger und seine große Literatur, sondern eben auch die anderen künstlerischen Disziplinen, in denen er tätig war.
Der Butt war gewissermaßen die Grassche Verbindung von Literatur und Kunst. Den Weltruhm als Autor hatte er einem anderen Werk zu verdanken, das inzwischen eine verstärkte Rolle im Grashaus spielt.
Wir haben seit neuestem einiges zu seinem berühmtesten Roman Die Blechtrommel im Haus verortet. Hier kann man zum Beispiel mit ganz neuen Technologien, Augmented Reality oder Virtual Reality oder einem großen Multitouch-Tisch alle möglichen Hintergrundinformationen zu diesem Welterfolg abrufen. Und wir versuchen auch vor allen Dingen unbekanntere Seiten des Romans darzustellen. Ganz viele haben ja den Film im Kopf. Aber wir wollen eben auch zeigen, dass der Roman in Düsseldorf spielt, dass er in der Heil- und Pflegeanstalt beginnt und eben wirklich leider immer noch sehr aktuell ist, denn er hat natürlich die Bekämpfung des Faschismus und radikaler Thesen zum Thema, auch Flucht und Vertreibung wird behandelt. Also das ist schon ein Buch, das es immer noch zu lesen lohnt.
Prunkstück ist sicher auch der Nachbau des Kolonialwarenladens aus der Blechtrommel, die interaktive Elemente auch für Kinder bereithält. Wichtig ist Jörg Philipp Thomsey die existierende Zusammenarbeit mit den beiden anderen Gedenkstätten, zum Nachbarn Brandt und zum literarischen Vorläufer Thomas Mann.
Das Günter-Grass-Haus liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Willy-Brandt-Haus. Die beiden Nobelpreisträger waren ja miteinander befreundet. Allein der Briefwechsel von Günter Grass und Willy Brandt umfasst weit über 1000 Seiten. Und natürlich gibt es auch viele Themen, die wir im Günter Grass behandeln, zum Beispiel sein politisches Engagement, das dann auch eine Schnittmenge zusammen mit dem Willy-Brandt-Haus bildet. Und zusätzlich natürlich gibt es auch Berührungspunkte ganz enge mit dem Bodenbrook-Haus, mit denen wir eng zusammenarbeiten, die einen großen Namen vertreten, wie wir auch. Thomas Mann und Günter Grass sind quasi Schriftstellerkollegen. Der eine repräsentiert die deutsche Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts, der andere das, was danach kommt. Thomas Mann ist 55 gestorben, 4 Jahre später erfindet, wenn man so will, Günter Grass mit der Blechtrommel die deutsche Romantradition ein Stück weit neu. Und da gibt es auch viele Berührungslinien. Das also macht Lübeck einzigartig, eben 3 Erinnerungsorte, 3 Forschungs- und Gedenkstätten für Nobelpreisträger.
Von denen eine derzeit ausgelagert ist. Thomas Manns Vermächtnis widmete man sich bislang im Buddenbrook-Haus, das aber seit dem letzten Jahr geschlossen ist, sagte mir im Vorfeld schon Barbara Schwarz von Lübeck Tourismus.
Das Buddenbrook-Haus ist im Moment geschlossen. Es wird erweitert und restauriert, auch die gesamte Ausstellungskonzeption wird nochmal überarbeitet. Während der Restaurierungszeit, der Erweiterungszeit, ist die Ausstellung mit einem kleinen Teil zu Gast im Behenhaus Drägerhaus. Das ist ein anderes Museum in der Königstraße, auch in der Altstadt. Und dort führt Toni Buddenbrook durch die Ausstellung und bringt uns Thomas und Heinrich Mann und ihr Leben und Werk an verschiedenen Stationen in diesem Bürgerhaus näher. Also das ist auch eine spannende Möglichkeit, sich auch während der Umbauphase mit Thomas Mann zu beschäftigen.
Bemerkenswert dabei ist, dass im Behenhaus Teile der 2009er Verfilmung der Buddenbrooks mit Iris Berben und Armin Müller-Stahl aufgenommen wurden. Man kommt also auch dort der Kulisse des Buddenbrookschen kaufmännischen Bürgerlebens recht nah. Und so geht auch ein zweiter Tag zu Ende. Lübeck, Königin der Hanse, ist auch heute noch sehr hanseatisch. Jetzt fahre ich zurück ans Meer und auch Travemünde ist immer noch Lübeck, wenn auch eine ganz andere Geschichte, die in einem weiteren Reiseradio-Podcast schon Thema war. Viel habe ich gesehen, noch mehr erlebt und trotzdem steht fest, Lübeck braucht einen weiteren Besuch. Ab 17. Mai soll das touristisch auch wieder möglich sein. Ich hoffe aber auch auf ein Ende der Corona-Pandemie und ein noch unbeschwerteres Wiedersehen. Wie schrieb Thomas Mann schon 1903, eine Stadt, über die man ein 1100 Seiten starkes Buch schreibt, kann einem ja im Grunde nicht so gleichgültig sein. Lübeck, ich komme wieder. Daumen hoch fordern die YouTuber. Als Podcaster kann ich nur für das kostenfreie Abo wahlweise auf Apple und Google Music, Spotify, Fio oder auch als RSS-Feed werben. Danke dafür und den Besuch unserer Website deutschesreiseradio.com wegen der Texte, Links und Fotos ist ja auch was. Und lässt sich selbstredend ebenfalls abonnieren. Bis zum nächsten akustischen Reisetraum. Bleibt gesund und motiviert.